HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Frankfurt, 1798. Ein Mann an seinem Schreibpult. Sein Name Friedrich Hölderlin. Sein Alter 28 Jahre. Sein Beruf Hauslehrer der Kinder vom Bankier Jakob Gontard. Aber nein, das ist seine Stellung, nicht sein Beruf. Sein Beruf ist Dichter. Deshalb steht er am Schreibpult. Er erinnert sich. Er schreibt:
Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielte ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir.
Ja, Geschrei und Rute der Menschen kannte Friedrich Hölderlin aus seiner Jugend nur zu gut. Damals auf der Klosterschule Denkendorf, später in Maulbronn und dann auf dem Stift in Tübingen, wo er Theologie studierte. Das waren schwere Jahre für ihn. Viel beigebracht haben sie ihm ja, aber der Preis war hoch. In seinem Roman Hyperion, an dem er gerade arbeitete, hatte er dafür die passenden Zeilen gefunden.
Ach, wäre ich nie in eure Schulen gegangen. Die Wissenschaft, der ich in den Schacht hinunterfolgte, von der ich, jugendlich töricht, die Bestätigung meiner reinen Freude erwartete, die hat mir alles verdorben. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der schönen Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs und blühte, und vertrockne an der Mittagssonne.
O weh, der gute Mann muss wirklich gelitten haben. Man kann das verstehen. Er scheint sehr zart und sensibel gewesen zu sein. Wie er von seiner Kindheit erzählt, da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Er muss eine große Nähe und Liebe zur Natur empfunden haben. Wie geht das Gedicht weiter?
Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios. Und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna.
Helios war bei den alten Griechen der Sonnengott. Luna ist der lateinische Name der Mondgöttin Selene, von der man sich erzählte, sie habe sich einst in den schönen Hirten Endymion verliebt. Auf diese Geschichte spielt Hölderlin hier an.
Dann will er wohl zum Ausdruck bringen, wie sehr er sich von Sonne und Mond, ja, von der ganzen Natur geliebt fühlte. Dass er das Gefühl hatte, das Leben dieser Welt gehe ihn etwas an. Als ob die Natur ihm etwas zu sagen habe und er als Dichter darauf Antwort geben solle.
Seine Antwort verrät er in den nächsten Strophen des Gedichts.
O, all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannte ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains, und lieben lernt ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß.
Oh, was für ein Satz! Im Arme der Götter wuchs ich groß. Wie kann jemand so etwas schreiben? Was ist in ihm vorgegangen, dass er sagen kann, seine Seele habe diese Götter geliebt? Ich ahne, was er meinte. Er muss sich ganz und gar aufgehoben und eingebunden gefühlt haben. Er muss von Liebe zur Welt durchdrungen gewesen sein.
In seinem Roman Hyperion spricht Hölderlin immer wieder von der göttlichen, seligen oder heiligen Natur. Sie war für ihn ein dauernder Quell der Inspiration. Immer wieder zog es ihn in Wälder, Auen und Wiesen, um sich dieser innigen Nähe zur Natur bewusst zu werden. Hier wurde ihm zuteil, was man heute eine spirituelle Erfahrung nennen würde. Davon spricht er im Hyperion.
Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer, und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden.
Jetzt ahne ich, was ihn bewegte, als er von seiner Knabenzeit schrieb. Es ist dieses Gefühl des Eins zu sein mit allem, was lebt. Dieses Eintauchen in das lebendige Sein der Welt. Es muss ihn zutiefst beglückt und sein Herz mit Liebe erfüllt haben. Vielleicht ist ja diese letzte Zeile »Im Arme der Götter wuchs ich groß« einfach der Versuch, diesem Gefühl Worte zu verleihen. Denn er glaubte doch nicht wirklich an die alten griechischen Götter. Oder doch?
Ende 1801 schreibt Hölderlin seine Hymne »Germanien«. Sie beginnt mit einem Anruf an die alten Götter, mit denen er aus seinen Studien bestens vertraut war.
Nicht sie, die Seligen, die erschienen sind, die Götterbilder in dem alten Lande, sie darf ich ja nicht rufen mehr. Und rückwärts soll die Seele mir nicht fliehen zu euch Vergangene, die zu lieb mir sind. Denn euer schönes Angesicht zu sehen, als wär's wie sonst, ich fürcht es, tödlich ist's und kaum erlaubt, Gestorbene zu wecken.
Das ist wirklich paradox. Der Dichter ruft die alten Götter an, nur um sogleich zu sagen, dass er sie eigentlich nicht anrufen darf oder will. Irgendwie scheint er tatsächlich an sie zu glauben, aber dann auch wieder nicht. Wie soll man sich einen Reim darauf machen? Verrät uns der Fortgang dieser Hymne etwas?
Entflohene Götter, auch ihr Gegenwärtigen, damals Wahrhaftiger, ihr hattet eure Zeiten.
Aha. Die alten Götter sind entflohen. Das heißt aber, dass sie irgendwo noch sind. Aber wo?
In der im Jahr 1800 entstandenen Elegie »Brot und Wein« spricht Hölderlin ebenfalls von den entflohenen Göttern der alten Griechen.
Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheinen's wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die Himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
Das ist wirklich ein erstaunliches Wort. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Das klingt so, als glaube Hölderlin, dass sich die alten Griechengötter nur zurückgezogen hätten und dass sie folglich auch wiederkommen könnten. Wollte Hölderlin wirklich die Uhr zurückdrehen und die alte griechische Religion zu neuem Leben erwecken? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand am Ende des 18. Jahrhunderts auf so eine Idee kommen konnte.
Friedrich Hölderlins kreativste Phase fällt in die Jahre nach der Französischen Revolution. Das Jahr 1789 markierte das Ende der alten europäischen Ordnung. Die alte Welt lag in Trümmern und es schien möglich, eine neue, freie und menschliche Welt zu begründen. Bald aber kehrte sich die anfängliche Euphorie in Ernüchterung. Die Freiheit verblutete unter der Guillotine auf der Place de la Concorde. Eine neue Tyrannei zog auf. In Deutschland schaute man besorgt nach Westen und die klügsten Köpfe fragten sich, warum die Revolution aus dem Ruder lief und was zu tun sei, um das Projekt einer neuen und freien Welt zu retten. Zu diesen klugen Köpfen gehörte Hölderlin. 1797 traf er sich mit seinen Philosophenfreunden Friedrich Hegel und Joseph Schelling und schrieb mit ihnen einen kurzen Text, der als »Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus« in die Geistesgeschichte einging. Darin plädieren die Autoren für eine neue Mythologie und eine neue Religion, die das letzte größte Werk der Menschheit sein werde. Dieser neuen Religion den Weg zu bahnen, war Hölderlins Anliegen.
Eine neue Religion? Das klingt ziemlich vermessen. Wenn ich Hölderlin nicht bereits als eine zartfühlende und feine Seele kennengelernt hätte, würde ich mich jetzt von ihm abwenden. Aber vielleicht verstehe ich ja noch nicht so recht, was er meinte. Und vielleicht liegt hier ja auch die Spur, die wir verfolgen müssen, um herauszufinden, was es mit den entflohenen alten Göttern auf sich hat.
In der Mitte des Romans Hyperion lässt Hölderlin seinen Titelhelden eine Rede halten. Es geht darin um die Frage, warum es im alten Athen zu einer so ungeheuren Blüte der Kultur kommen konnte. Einer Blüte, von der wir Menschen des 21. Jahrhunderts noch immer profitieren. Denn so viel ist sicher. Unser Rechtsstaat, unsere Demokratie, unsere Wissenschaft, unser Kunstverständnis, unsere Philosophie, all das hat seine Wurzeln im Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus. In dieser bemerkenswerten Rede erklärt also Hyperion:
Religion ist Liebe der Schönheit. Der Weise liebt sie selbst, die Unendliche, die Allumfassende. Das Volk liebt ihre Kinder, die Götter, die in mannigfaltigen Gestalten ihm erscheinen.
Jetzt wird mir manches klarer. Der Dichter scheint zwei Erscheinungsformen von Religion zu unterscheiden. Eine volkstümliche, populäre, die den Göttern gilt, und eine andere der Weisen, die dem Unendlichen, Allumfassenden gilt, dem er den Namen Schönheit gibt. Wenn ich das richtig verstehe, will er damit sagen, man kann auf zweierlei Weise religiös sein, indem man sich den Göttern zuwendet oder indem man sich der unendlichen Schönheit zuwendet. Am wichtigsten daran scheint mir aber zu sein, was er über die Religion sagt. Sie ist Liebe. Ist das die neue Religion, die er erhoffte? Eine Religion der Liebe zur Schönheit?
An einer anderen Stelle im Hyperion heißt es:
O ihr, die ihr das Höchste und Beste sucht, in der Tiefe des Wissens, im Getümmel des Handelns, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinth der Zukunft, in den Gräbern oder über den Sternen. Wisst ihr seinen Namen? Den Namen des, das eins ist und alles. Sein Name ist Schönheit. Wusstet ihr, was ihr wolltet? Noch weiß ich es nicht, doch ahn ich es. Der neuen Gottheit neues Reich.
Tatsächlich, hier nennt uns Hölderlin den Namen der Gottheit seiner neuen Religion. Ihr Name ist Schönheit. Schönheit ist der Name dessen, das eins ist und alles, also des Allumfassenden, Unendlichen. Eine Religion der Schönheit ist es, die er erhofft und auch ersehnt. Und jetzt verstehe ich auch seine Rede von den Göttern. Die Götter sind in seinen Augen wohl so etwas wie die vielfältigen Erscheinungsformen der allumfassenden Schönheit, die endlichen Verdichtungen des Unendlichen, zu denen der Mensch »Du« sagen, denen er sich in Ehrfurcht und Liebe zuwenden kann. Das wäre tatsächlich eine neue Religion. Wie ist er darauf gekommen?
Hölderlin war bestens vertraut mit der antiken griechischen Philosophie. Wir wissen, dass er mit Begeisterung die Dialoge Platons las, vor allem das Gastmahl und den Phaidros, in denen Platon seine Philosophie des Eros, der leidenschaftlichen Liebe, entfaltet hat. Darin heißt es nicht nur, dass Eros die hingebungsvolle Liebe zum Schönen ist, sondern auch, dass Eros den Menschen mit den Göttern verbindet, ihn rückbindet an das Göttliche. Dieser Gedanke entsprach Hölderlins Kindheitserfahrung. Die Liebe wird ihm nun zur einzigen und echten Religion, zur Religio, vom lateinischen Wort religare, rückbinden, zur Rückbindung an das heilige Sein dieser Welt. Dieser Welt, wohlgemerkt. Er lässt Hyperion sagen:
Ich habe es einmal gesehen, das Einzige, das meine Seele suchte. Und die Vollendung, die wir über die Sterne hinauf entfernen, die wir hinausschieben bis ans Ende der Zeit, die habe ich gegenwärtig gefühlt. Es war da, das Höchste. In diesem Kreise der Menschennatur und der Dinge war es da.
Nun verstehe ich. Die Religion, die Hölderlin vorzubereiten hoffte, ist eine diesseitige Religion. Sie sucht das Göttliche nicht in einem geistigen, unsichtbaren Jenseits. Sie wendet sich dieser Welt zu. Sie bindet den Menschen zurück an die lebendige Natur, die von uns Menschen heute so arg geschunden wird.
Hölderlin wünschte sich einen radikalen Wandel. Er sah, wohin sich die Welt entwickeln würde. Er ahnte den Triumph von Technik und Ökonomie. Und er war in Sorge, dass das Menschliche daran Schaden nehmen würde. Eben dem wollte er seine Religion der Liebe zur alllebendigen Natur entgegensetzen. Von ihr versprach er sich einen Neubeginn, für den er Maß nahm bei den alten Griechen.
Das heißt, ihm ging es gar nicht darum, die alte Religion der Griechen wieder einzuführen. Ihm ging es darum, dasjenige neu zu beleben, was diese alte Religion auszeichnete, ihre Religio, ihre Rückbindung an die natürliche Welt, ihre Liebe zum Leben. Darin sah er das Gegengift zu einer beginnenden Moderne, von der er befürchtete, sie werde den Menschen immer mehr von sich und vom Leben entfremden, was dann ja auch irgendwie geschah. Denn wir haben wohl tatsächlich die Rückbindung an die lebendige Natur verloren und die Liebe zu ihr. Wie sähe wohl das Leben aus, wenn wir sie wiederfinden könnten?
Hölderlins Antwort darauf ist sein Roman Hyperion. Er erzählt darin die Lebensgeschichte eines Mannes, der, ganz wie Hölderlin selbst, in innigster Verbundenheit mit der Natur aufwächst und sich dann von ihr entfremdet, sein Ich ausprägt, in den Krieg zieht und am Ende seine Liebe zur Natur wiederfindet. Hilfe erhält er dabei von Diotima, einer jungen Frau, in die er sich verliebt und die ihm Herz und Augen für das Wunder der Liebe öffnet. Kurz nach der ersten Begegnung mit ihr ruft er begeistert:
Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen taten und dachten, gegen einen Augenblick der Liebe? Es ist aber auch das Gelungenste, göttlichst Schönste in der Natur. Daher kommen wir, dahin gehen wir.
Der Weg fort von der Liebe zur göttlich schönen Natur und zurück zu ihr ist für Hölderlin die Fluchtkurve eines erfüllten und guten Lebens. Er mündet in einer Haltung, die er durch den Mund seiner Diotima zur Sprache gebracht hat. In einem kurz vor ihrem Tod geschriebenen Brief verabschiedet sie sich von ihrem Hyperion.
Ich werde sein. Ich frage nicht, was ich werde. Zu sein, zu leben, das ist genug. Das ist die Ehre der Götter. Sieh auf in die Welt. Ist sie nicht wie ein wandelnder Triumphzug, wo die Natur den ewigen Sieg über alle Verderbnis feiert? Und führt nicht zur Verherrlichung das Leben den Tod mit sich, in goldenen Ketten, wie der Feldherr einst die gefangenen Könige mit sich geführt? Und wir? Wir sind wie die Jungfrauen und die Jünglinge, die mit Tanz und Gesang in wechselnden Gestalten und Tönen den majestätischen Zug geleiten.
Welch eine große Seele spricht hier. Die Seele einer großen Frau, die geliebt und gelitten hat und die doch ein großes Ja zu allem ausspricht. Ein bedingungsloses Ja zum Leben und zum Tod. Ein Ja, wie es nur die Liebe sprechen kann. und das aus eben der Erfahrung stammt, von der Hölderlin immer wieder spricht. Eins zu sein mit allem, was lebt.
Hölderlin wusste, dass die liebende Rückbindung an die lebendige, natürliche Welt nicht durch Argumente oder Techniken herbeigeführt werden könne. Ihm ging es nicht darum, sich als Religionsstifter hervorzutun. Er sah seine Aufgabe darin, als Dichter eine Sprache zu finden, die seinen Zeitgenossen die Augen für die Schönheit der Welt öffnen würde, der es gelingen würde, die Natur wieder als etwas Heiliges erkennen zu lassen. Ihm ging es darum, die Schönheit und Sinnhaftigkeit des Lebens so zu verdichten, dass die Menschen sich neuerlich von ihr angesprochen und berührt fühlen. Darauf setzte er seine Hoffnung, von der er in dem Gedicht Ermunterung spricht.
Denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu verkündet. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist im Menschenwort, am schönen Tage kommenden Jahren, wie einst sich ausspricht.
Welche Demut spricht aus diesen Worten? Hölderlin weiß offenbar, dass es nicht an ihm liegt, eine neue Religion zu stiften. Nein, der Gott, der Geist, die schöne Seele. Das Göttliche ist es, das ich neu verkünden will. Er sieht sich in dessen Dienste, als Sprachrohr, das dem Göttlichen dient, damit es in der Welt Gehör findet, so dass eine neue Zeit und eine neue Religion beginnen können. Mit neuen Göttern, die so ganz anders sind als die Götter der alten Griechen und doch eines mit ihnen gemeinsam haben, dass man sich in sie verlieben kann, weil sie die Schönheit des Seins so verdichten, dass sie unser Herz berühren und öffnen. Das macht Hoffnung. Das ist ein echtes Gegenprogramm zu unserer Fixierung auf Technik und Ökonomie.
Hölderlin wusste, wie anspruchsvoll, ja, wie gefährlich sein Projekt einer neuen Religion war. In seinem Gedicht »Wie, wenn am Feiertage« hat er dafür ein eindrucksvolles Bild gefunden.
»Doch uns gebührt es unter Gottes Gewittern, ihr Dichter, mit entblößtem Haupte zu stehen, des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigener Hand zu fassen und dem Volk ins Lied gehüllt, die himmlische Gabe zu reichen.«
Was für ein Bild! Ich sehe ihn vor mir, den Dichter, der sich selbst aufs Spiel setzt, um in der alchemistischen Werkstatt der Dichtung das unendliche, allumfassende, heilige Sein dieser Welt in endliche, fassbare Worte zu konvertieren. Das ist gefährlich. Was tat er, damit das Instrument seines Geistes nicht zerbrach?
Denn sind nur reinen Herzens, wie Kinder wir, sind schuldlos unsere Hände. Des Vaters Strahl, der Reine, versenkt es nicht.
Ja, er muss wohl reinen Herzens und unschuldig gewesen sein. Denn es ist ihm gelungen, über 2 Jahrhunderte das Göttliche vernehmbar zu machen. Seine Dichtung kann uns immer noch berühren. Aber was wurde aus ihm?
Als Friedrich Hölderlin im Sommer 1802 vom Tod seiner Geliebten Suzette Gontard erfuhr, zerbrach das Instrument des Göttlichen. In seinem Schauspiel »Der Tod des Empedokles« hatte er antizipiert, was ihm widerfahren würde.
»Es muss, bei Zeiten weg, durch wen der Geist geredet.«
Und seinem Freund Ulrich Böhlendorf schrieb er, er fürchte, ihm ward mehr von den Göttern, als er verdauen konnte. 1806, im Alter von 36 Jahren, fiel Friedrich Hölderlin in eine eigenartige Umnachtung. Doch selbst aus dieser Nacht des Wahnsinns tönt noch seine fromme Stimme, die Stimme eines Mannes, der sich im Arm der Götter aufgewachsen wusste und der in diesen Arm der Götter heimzukehren ahnte.
Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen, mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.